Erntedankfest ist in einer Zeit, in der man im Supermarkt die Ernte nach Hause bringt, immer ein bisschen, es wirkt so ein bisschen antiquiert. Mich erinnert das an ein Erlebnis. Ich war in einem SOS-Kinderdorf mal für ein paar Monate in der Praxis. Und da war auch ein kleiner Junge, Armin hieß der. Und wir haben dann einen Ausflug gemacht in einen Bauernhof. Und dann hat er zum ersten Mal gesehen, wie Kühe gemolken werden. Und dann hat er gesagt, was machen die? Ja, das ist Milch. Und dann hat er gesagt, was? Der war entsetzt. Bei ihm kam die Milch, weil jedes dieser Häuser hat natürlich enormen Milchverbrauch gehabt, aus Milchpulversäcken, die in einem Schrank standen, spezial dafür. Das ist Milch, aber doch nicht das von den Kühen. So, das war nur eine kleine Einführung mit dem Erntedank. Er wirkt ein kleines bisschen antiquiert, weil das ist alles so weit weg schon, dieses wirkliche Ernten. Es sei denn, es hat jemand zu Hause noch in seinem Garten noch irgendwas stehen, was tatsächlich auch noch was abwirft. Gut, Jesus hat ja auch über Ernte und so gesprochen und wir kennen also garantiert alle diese Rede, die in allen Evangelien vorkommt, bis auf Johannes, von der Saat, die ausgestreut wurde und das eine fällt dahin, das andere fällt dahin und nichts geht gescheit auf, ja, oder geht dann bald kaputt. So, also ein ziemlich trostvoll für die, die das Wort Gottes ausstreuen. Das ist so ungefähr der Sinn der Sache. Selbst Jesus hat ja Worte ausgestreut und da haben Leute zugehört, die es eigentlich hätten verstehen müssen, die Schriftgelehrte waren, und sie haben nichts verstanden. Ach, härtester Boden. Also das ist das eine Gleichnis. Aber es gibt noch ein kleines. Eins, das von den anderen Evangelisten nicht benutzt wurde, schien irgendwie zu unwichtig zu sein. Markus hat es aufgeschrieben. Und um dieses Gleichnis geht es uns heute. Es ist eine kleine Stelle im Markus-Evangelium im 4. Kapitel ab Vers 26. Mit dem Reich Gottes, erklärt er, also Jesus, verhält es sich wie mit einem Bauern, der seinen Acker besät hat. Er legte sich schlafen, steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen, währenddessen geht die Saat auf und wächst. Wie, das weiß er selbst nicht. Die Erde bringt von selbst die Frucht hervor, zuerst den Halm, dann die Ähre und zuletzt das volle Korn in der Ähre. Und sobald das Korn reif ist, lässt er es schneiden. Die Ernte ist da. Da müssen wir eine kleine Vorbemerkung machen zu dem Begriff Reich Gottes. Wir können nicht umhin, dass wir den ursprünglichen Gehalt von diesem Wort Reich Gottes immer wieder ein bisschen verlieren, weil wir an Reiche denken, an territoriale Gebiete und weniger an das, dass ein König auf die und jene Art herrscht. Und wenn einer vom Reich Gottes redet, dann redet er eigentlich von der Basileia Toteu, das ist also die Herrschaft des Gottes. Die Herrschaft Gottes. Aha. Natürlich kann die sich auf ein ganzes Gebiet erstrecken. Aber im Ersten zeigt es die Qualität und die Art und Weise, wie Gott herrscht. Also, noch einmal zurück. Das Evangelium fing so an. Mit dem Reich Gottes, erklärte Jesus, verhält es sich wie mit einem Bauern. Also die Art und Weise, was wir jetzt aus diesem Evangelium heraus versuchen, herauszukristallisieren, wie Gott zu uns steht, wie er handelt, was ihm wichtig ist oder was er uns durch dieses Gleichnis sagen will. Das ist etwas ganz anderes als aus den Ernte-Saat-Gleichnissen vorher. Er spricht die Zeit zwischen Saat und Ernte an. Und da fragt man sich, was will denn Jesus damit sagen? Was tut denn Gott damit oder so ähnlich? Eins ist deutlich, die Saat wächst von alleine. Und fast ein bisschen humorvoll schreibt Markus ja, der Bauer weiß selber nicht wie. Ich muss immer lachen, wenn ich durch das Bodenseegebiet komme, da war ich ja mal längere Jahre, dann steht immer bei den, vielleicht ist es auch hier der Fall, da steht immer dann große Tafeln drauf, Äpfel vom Erzeuger. Dann sage ich, wie erzeugt man einen Apfel? Nicht? Das, hier im Gleichnis ist es klar, die Saat geht von alleine auf. Und auch die Äpfel wachsen von alleine. Sie können gepflegt werden, sie können halb vergiftet werden, damit nur ja kein Insekt sich daran vergreift. Alles das kann sein, aber diese Äpfel oder die Früchte wachsen von alleine. Alles, was wir hier so sehen, bis auf die eingepackten Sachen, da weiß ich es nicht ganz genau. Aber so, alles, was man so sieht, das ist von alleine gewachsen. Man kann düngen und man kann Wasser geben, alles klar. Aber es geht um etwas, das alleine geht. Und das ist etwas, was Jesus über die Art und Weise, wie Gott seine Herrschaft ausüben möchte, uns beibringen möchte. Es geht großteils von alleine, durch ihn. Und damit wird es für uns ein bisschen spannend. Wir stehen nämlich unter dem Druck, wir gehören ja zu einer lebendigen Gemeinde, wir stehen unter dem Druck, dass wir säen müssen und dass wir im Dienste dieses Reiches Gottes stehen und da muss auch was laufen und ich muss ihn doch täglich bekennen und was war denn mit den Menschen, denen ich schon das Evangelium verkündet habe und es ist immer nur auf taube Ohren gestoßen. Es ist ganz selten mal jemand gekommen und gesagt, du, ich habe das jetzt begriffen, ich kümmere mich jetzt in meiner Beziehung um Jesus. Das ist mir jetzt wichtig geworden. Ganz selten. Wir stehen da, wir haben gesät. Sicher, der eine mehr, der andere weniger, der eine sehr kreativ, der andere vielleicht nur durch sein Wesen, aber er hat immer das Gefühl, kommt da was? Ist da nichts? Es wird ja ganz schlimm bei den eigenen Kindern. Was habe ich denen beigebracht? Und bis jetzt sehe ich nichts. Keine Ernte? Jesus will uns sagen, mach doch mal langsam. Du weißt doch gar nicht, was passiert. Vielleicht hat er eine einzige kleine freundliche Begegnung mit dir einen Menschen zum Fragen gebracht. Hey, wieso hat die jetzt oder der jetzt so reagiert? Völlig nicht normal in unserer Welt. Ach ja, der ist dann so eine Gemeinde. So. Was wissen wir über das, was in der Zeit, wo wir scheinbar überhaupt nichts für das Reich Gottes Großes bewegen, was da eigentlich schon dauernd wächst, was in unserem Leben schon passiert ist, was eventuell bei den Kindern erst gegen Ende ihres Lebens, ich hoffe ja nicht, aber zum Vorschein kommt. Er beschreibt ja noch, der Markus beschreibt ja ganz genau, erst entsteht so ein kleines Pflänzchen und dann kommt der Halm langsam raus und dann oben die Ähre und dann, ach ja, und dann sind auch noch die Körner dann da drin. Und jetzt ist es reif zur Ernte. Was uns Jesus beibringen möchte, ist, macht langsam. Und er sagt es auch an einer anderen Stelle noch deutlicher. Er sagt, das Wichtigste ist, dass du nicht Knecht bist irgendeiner Religion, sondern dass du mein Freund bist, meine Freundin. Oder noch besser, begreif endlich, dass du ein Kind Gottes bist. Hast du nun viel geschafft? Hast du wahnsinnig viel für das Reich Gottes getan? Oder hast du die Zeit des Aufgehens der Saat benutzt, dich an dieser wahnsinnigen Wirklichkeit, dass Gott bei dir ist, zu freuen? Es gibt viele Christen, die haben komplett verlernt, das Kostbarste, was es in dieser Welt gibt, das Leben mit Gott zu genießen. Sie sind ständig im Dienst. Gott sei Dank hilft uns ein bisschen unsere eigene Faulheit, dass das nicht dauernd so ist. Aber im Prinzip müssen wir mal nochmal wirklich zu uns sagen lassen, was Jesus allen seinen Nachfolgern gesagt hat. Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben, denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Das heißt, der ganze Automatismus, den wir in der Natur sehen, weil es einfach, es wächst. Wir haben einen Baum bei uns stehen, der ist am Anfang, haben wir den mitgeschenkt bekommen, weil eine Gärtnerei sich aufgelöst hat. Dann haben wir den da, der war so ein armes, verkrüppeltes, kleines Ding. Jetzt ist es ein gigantisches Teil. Und dieses Jahr hat so Flugsamen, Körnchen mit Flügeln. Ja. Da war es ein starker Wind vor 2 Tagen. Auf der Straße, auf unserem Platz, auf dem Bürgersteig, lag ein Teppich von den Dingern. Und mindestens das Doppelte hängt noch oben im Baum. Dann habe ich mir gedacht, ja, es wächst von alleine. Der hat nicht eine Prise zusätzliches Düngemittel bekommen. Nicht eine. Der hat neben dem Wasserfass gestanden. Vielleicht hat es ihn das so animiert. Aber er hat einfach gemacht, was er gemacht hat. Wie all diese unglaublich hochinteressanten Automatismen, die Gott in diese Natur hineingelegt hat. Wir haben heute schon ein bisschen so in den Liedern anklingen lassen, dass es eigentlich ein für eines der besten Lebenselixiere, die wir haben könnten, das Staunen darüber ist, was Gott alles so gemacht hat. Wie das so ist. Gestern Abend der Sonnenuntergang, ich hoffe, es hat ihn jemand gesehen. Der ganze Himmel hat gebrannt. Warum eigentlich? Noch nur, dass ein Mensch es sieht? Oder so ein fetter Vollmond? Wofür ist der denn da? Der hätte auch weg sein können. Wir hätten gar nicht so ein komisches Ding gebraucht. Wofür auch? Nein. Alles. Bis auf die Zeit. Und wiederum, jetzt die Wissenschaft ist ja wirklich, die hört ja nicht auf zu bohren. Und es wird immer deutlicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleben und erfahren an Natur, allein schon an der Größe unseres Planeten, auf dem wir leben, an den ganzen Zufällen, tausende Zufälle, die das Leben haben entstehen lassen. Ach nee, wo kommen die bloß her? Und das ist das Schöne, dass wir in einer Zeit leben, wo die Naturwissenschaft uns Stoff zum Genießen, zum Dankbarsein, diesen Gott bestaunen und vor Gott niederfallen, wie wir gesungen haben. Wenn, da neigen sich die Berge, ja, vor diesem Gott. Ja, also, was machen wir mit unserem inneren Druck, dass doch für das Reich Gottes ich doch dauernd im Dienst bin, mehr oder weniger? Was machen wir damit? Es gibt vielleicht die wichtigste Methode, die wir anwenden können, ist, sich wieder daran zu erinnern, dass das Allerbedeutsamste in den Augen Gottes nicht unsere Leistung ist. Nicht das, was wir vorbringen. Manche treiben sich an. Früher hat man sich gegeißelt, heute aber gibt es so eine innere Peitsche, die sagt, jetzt mach doch schon mal mehr, nicht? Du machst ja gar nichts aus deinem Glauben. Und da gibt es so viele so Druckmechanismen. Manche predigen auch gerne ein bisschen mehr Druck. Jetzt muss doch mal was geschehen. Jetzt reißt euch doch mal zusammen. Nein. Einfach mal zu sagen, jetzt lebe ich und danke Gott für alles, was da ist. Ich danke auch für das, was ich nicht verstehe. Ich danke für die Wegnahme des Drucks, ich müsste vor Gott etwas beweisen zu müssen oder ihm etwas bringen zu müssen. Das ist sehr stark in anderen christlichen Religionen noch der Fall, dass man enorm was bringen muss. Man muss was bringen. Aber dieser Vater im Himmel, was soll er denn mit unseren Mitbringseln anfangen? Was soll er denn machen? Er sagt, hey, ich habe dir von Anfang an gesagt, dass ich dich liebe. Das wäre schön, wenn du das kapierst. Das wäre schön, wenn du dich darauf einlassen würdest. Das ist mein Geschenk an dich. Und hör auf, dich sozusagen zu rechtfertigen durch das, was du tust. Jesus hat es vielleicht mal ganz brutal anders gesagt. Kehr um zur ersten Liebe. Was macht denn eine erste Liebe, wenn so ein Jüngling seine erste anschaut, sagt, alles an ihr gefällt mir. Wie sie das macht und jenes und wie sie die Nase hochzieht. Es gefällt mir alles an ihr. Erste Liebe. Und diese erste Liebe entdeckt unglaublich viel, was der andere noch gar nicht gewusst hat von sich selbst. Jesus sagt uns, komm, kehr um zur ersten Liebe. Zur ersten Liebe. Lerne wieder zu staunen und auch loszulassen. Und je mehr du ein freudiges, dankbares Herz hast, umso mehr kriegt deine Umgebung etwas davon mit. Kapier das, dass das schon ganz arg viel ist. Und es ist oft so, dass gerade die frömmsten Leute für ihre Umgebung das Letzte sind, was man gerne in seiner Nähe hätte. die sich von Gott abgeleitet fühlen und oder sogar voll im Dienst stehen, nicht? Da können auch manche Kommunitäten, sagen wir, die fest zusammenleben müssen, ein Lied davon singen, wie sehr sie untereinander leiden. Anstatt zur ersten Liebe zurückzukehren und Tag für Tag sagen, Herr, ich möchte dich heute mehr lieben können und ich bitte dich, mach meine Knopfaugen auf, damit ich immer wieder Dinge finde, wo ich dich staunen kann oder wo ich dich dafür anbeten kann, dir danken kann. Mach doch mir die Augen auf. Selbst manchmal, wenn es wirklich gut schmeckt, was man irgendwo gerade gegessen hat oder so, dann nicht so ein Tischgebet, sondern sagen, Jesus, das hat geschmeckt. Ich könnte dich umarmen dafür. Also zurückkehren zur ersten Liebe. Das heißt, auch darauf einzulassen, dass man wahrscheinlich unbewusst am Wachstum von der Saat doch dran beteiligt ist, teilnimmt. Ein freundlicher Blick. Ich finde es manchmal so trostlos, wenn Leute so an der Kasse stehen und die könnten nicht einmal sagen, was für eine Augenfarbe die Kassiererin hatte. Die schauen sie nicht an. Das ist ein Teil der Maschine. Oder mit kleinen Kindern. Wie oft hängen kleine Kinder irgendwo rum, halb gezogen, halb geschoben von ihren Eltern. Und die müssen sich doch vollkommen verloren vorkommen, vor allen Dingen, wenn die gute Mutter am Handy hängt. Und das Kind steht da rum und weiß nicht, was es machen soll oder sonst was. Wenigstens es anschauen, einen kleinen Augenzwinkern, ein kleines Winken, irgendwas, vielleicht auch Dummes machen, damit es lachen kann, aber wahrnehmen. Das ist Saat. Das ist etwas, wie sich Gott eigentlich unser Miteinander gedacht hat. Sehr simpel. Wie gesagt, also im Griechischen heißt ja, sein Joch ist süß. Ja? Theoretisch, wenn wir es verstehen, macht es ja auch richtig Spaß. Und vor allen Dingen, wenn wir unvoreingenommen einfach mal Menschen so behandeln, wie wir vielleicht gerne selber behandelt werden möchten, in bestimmten Situationen, dann das zu tun. Nicht auf die großen Sachen machen, nicht auf die Straßenevangelisation. Also, habe ich alles mitgemacht, ist auch richtig, ist auch gut, hat seine Zeit und hat seine speziellen Begabungen. Gar keine Frage. Und wer sich dazu berufen wird, der macht das. Und es ist gut. Aber er darf nie traurig sein, wenn die Leute wieder gehen und das Gefühl sich breit macht, das war ein Kalter heute. Niemals traurig sein. Zwischen Saat und Ernte ist eine lange Zeit. Und alles wächst scheinbar von alleine. Aber dieser Gott ist kein Automat. Er will es, dass es so wächst. Und dass wir auch ein Stück weit entlastet sind von dem Bedürfnis, in dieser Welt etwas zu verändern, die ja nun wirklich daran leidet, dass sie ihren Gott nicht mehr kennen will. Amen.